Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Nanette ist im Studio. Guten Tag. Wie es ist, wenn man sich immer ein bisschen anders fühlt, nicht ganz zugehörig, davon handeln beide Bücher der heutigen Sendung. Elisa Diallo erzählt in Französisch verlernen von ihrem Weg zur deutschen Staatsbürgerin und von Alltagsrassismus in Europa. Und Hengame Yagubi Farahs Debütroman Ministerium der Träume handelt eigentlich von den Albträumen der Protagonistin mit iranischen Wurzeln. Beim Namen Hengame Yagubi Farah fällt einem nicht zuerst eine Schriftstellerin ein, sondern eine umstrittene und streitbare Publizistin. So hat sie sich zum Beispiel kürzlich hier im Deutschlandfunk zum Weltfrauentag geäußert.
Ich denke, wenn schon was mit Frauen, dann Frauenkampftag, weil es nicht darum geht, dass wir beim Einkaufen oder in der Fußgängerzone irgendwelche Nelken oder Rosen in die Hand gedrückt bekommen sollten, sondern es geht ganz klar um einen politischen Kampf.
Kämpferisch gibt Hengame Yagubi Farah sich meistens, ob im Missy-Magazin als Taz-Kolumnistin oder als Mitherausgeberin des Sammelbandes »Eure Heimat ist unser Albtraum«. Vergangenes Jahr erwog Bundesinnenminister Horst Seehofer Strafanzeige gegen Yagubi Farah zu stellen, weil, tja, und da wird es diffizil. Seehofer warf ihr vor, Polizisten in einer Kolumne als Müll bezeichnet zu haben. Ganz exakt so stimmte das nicht, aber wir wollen die Debatte an dieser Stelle auch nicht nochmal aufmachen. Fest steht, Hengame Yagubi Farah polarisiert und ihre Texte zeichnen sich nicht unbedingt durch Menschenfreundlichkeit aus. Entsprechend gespannt und kritisch hat Mithu Sanyal nun Ministerium der Träume, Hengame Yagubi Farahs ersten Roman, gelesen.
Ministerium der Träume beginnt mit einem Traum, einem Albtraum voller geschmolzenem Asphalt und verbrannter Haut. Durch das Inferno schrillt ein Telefon wie das Klingeln eines Weckers. Doch auch wach verwandelt sich Nasrins Leben in einen Albtraum, als ihre Schwester Nushin mit dem Auto gegen einen Baum rast und stirbt.
Eigentlich heule ich nicht laut. Ich habe es in dem Moment verlernt, als Maman meinem 7-jährigen Ich in einem spöttischen Ton erklärte, dass laut heulende Mädchen hässlich seien. Und welches Kind will das schon? Dick, ausländisch, schwach und hässlich sein. Aber in diesem Augenblick ist alles vergessen. Alle Regeln, jede Sprache, mein eigenes Gesicht. Tränen. Regen, das Ende der Welt, alles prasselt eimerweise auf meine haarigen Zehen. Sie hat immer gesagt, ein Ende ist auch ein Anfang. Manchmal ist es halt der Anfang von etwas Beschissenem.
Nasrins schnoddriger Tonfall kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies tatsächlich der Anfang einer Abwärtsspirale ist. Sie ist Ende 30, arbeitet als Rauschmeisterin in einer Bar, weil sie das besser kann, als Menschen hereinzulassen. Die intensivste Beziehung in ihrem Leben ist die zu ihrer Schwester. Nach deren Tod zieht sie in ihre Wohnung, schläft in ihrem Bett und kümmert sich um Nushins 14-jährige Tochter Parvin, obwohl sie nie Kinder wollte und Parvin auch nur mäßig Lust auf ihre lesbische Tante Nasrat, deren wegen sie in der Schule gemobbt wird. Dann stellt sich der Unfall als Vorsatz heraus. Die Polizei teilt Nasrin mit, dass die Schrauben an Nushins Reifen gelockert waren. Die Spur führt zu einer Autowerkstatt. Die Spur? Alles, was die Polizei sicherstellt, ist illegal importierter Tabak für Shisha-Pfeifen. Doch von Shisha-Bars schließen die Beamten auf Clan-Kriminalität und von da aus auf:
Es tut uns wirklich leid, dass Ihre Schwester Opfer eines Ehrenmords geworden zu sein scheint, sagt die Polizistin schließlich. Ihre Schönheit hat da wohl jemanden zum Schlimmsten getrieben. Schrecklich. Aber das Gute ist, dass der Fall nun geklärt ist.
Damit bestätigen die beiden Beamten alle Vorurteile, die Nasrin der Polizei gegenüber hegt. Dennoch widerspricht sie nicht. Denn sie ist davon überzeugt, dass ihre Schwester sich umgebracht hat. Schließlich kämpfte Nushin seit ihrer Kindheit mit Depressionen. Seit Nasrin und Nushin, kurz Nas und Nush, mit ihrer Mutter aus dem Iran nach Deutschland geflohen sind und ihr Vater nicht, wie versprochen, nachkam.
Seit Maman uns das Wort Edam verkündet hatte, sprachen wir nicht mehr über Baba. Dass Edam auf Deutsch Hinrichtung bedeutete, erfuhr ich ohnehin erst Jahre später. Vielleicht war es auch besser so, denn immerhin hatten Nushin und ich so zumindest noch keine bildliche Vorstellung davon, weshalb wir Baba nie wiedersehen würden.
Die Unfähigkeit, über ihren Schmerz zu sprechen, machte die Mutter noch strenger, noch emotional distanzierter und schweißte die traumatisierten Schwestern untrennbar zusammen. Bis der Unfall, der kein Unfall ist, sie auseinanderreißt. Dies ist kein Buch über die kleinen Katastrophen. Es geht um Asyl und Armut, um sexuelle und rassistische Gewalt und um rassistische sexuelle Gewalt. Der Name Ministerium der Träume ist ein Verweis auf die Umbenennung des Bundesinnenministeriums in Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. Als Reaktion darauf gab Hengameh Yagubifara 2018 zusammen mit Fatma Aydemir ein Sammelband mit dem provokativen Titel »Eure Heimat ist unser Albtraum« heraus. Korrekterweise müsste ihr Debütroman also »Ministerium der Albträume« heißen. Denn während Nusch ihre Wut nach innen richtet, richtet Nas sie nach außen, sieht keine Schönheit in der Welt, sondern nur Rassismus. Nazis, Nazis, überall.
Nationalismus war die billigste Droge. Sie kostete nur ein paar Leben, die in diesem Land ohnehin nie von Wert gewesen waren. Sie machte schnell high, doch der Kater danach war ein verdammter Abfuck. Vor allem für jene, die nüchtern blieben.
Tatsächlich lautet in dem Roman, egal was die Frage ist, die Antwort immer Rechtsextremismus. Damit verlieren diese absolut relevanten Fragen nach den Bedingungen eines Lebens zwischen den Stühlen, zwischen Teheran und Hudekamp, zwischen Hochhaussiedlung und queerer Szene ein wenig an Relevanz. Schuld sind immer die anderen. Alle deutschen Frauen sind Annikas oder Brigittes, alle deutschen Männer Alt- oder Neonazis. Als wäre das noch nicht deutlich genug, ist ein Rechtsextremer dafür verantwortlich, dass Nasrin sich mit 12 Jahren
von einem Mädchen zur Lücke
verwandelt. Und irgendwann reift in Nasrin der Verdacht, dass derselbe Rechtsradikale auch mit Nuschins Tod etwas zu tun haben könnte. Rassistischer Terror ist ein wichtiges Thema, das in der deutschen Gegenwartsliteratur nahezu keine Spur hinterlassen hat. Die Anschläge von Solingen, Hoyerswerda, Halle, Hanau, die deutschen Romane schweigen dazu. Als hätten diese Verbrechen nichts mit uns zu tun und müssten deshalb auch nicht erzählt werden. Ministerium der Träume macht das wett und erzählt in der Folge dessen von nahezu nichts anderem. Kein Wunder, dass Nasrin Albträume hat.
Und wovon träumst du, Nasrin? Lebend aus diesem Viertel rauszukommen, diesem Ort, wo jeder Traum vom Treppenhausgeruch erstickt wird und Wut das einzige Gefühl ist, das dich nicht wie ein Opfer dastehen lässt.
Träumen als kreativen Prozess, als Ausmalen von was wäre wenn, als utopisches Unterfangen hat sie nie gelernt. Ohne Nuschin bricht Nasrins Lebenskonzept zusammen. Dem Motor, der sie bisher angetrieben hat, weg aus der Kleinstadt, weg von ihrer Kindheit, weg von den Erinnerungen, fehlt der Brennstoff. Ablehnung allein ist noch kein Programm. Und das ist auch ein wenig das Problem des Romans, der ebenso wichtig und bewegend wie schwarz-weiß und holzschnittartig ist. Deshalb sind seine stärksten Stellen nicht die politischen Analysen, sondern das tiefe Gefühl von Trauer, das das ganze Buch durchdringt.
Mein Blick fällt auf das Feuerzeug auf dem kleinen Holztisch. Nuschins Lieblingsfeuerzeug. Ein kleines pinkes Teil von Big. Reflexartig greife ich danach, dann zögere ich doch. Irgendetwas in mir will es aufheben und nie wieder benutzen, damit es nie leer geht und ich einen Teil von Nusch konservieren kann. Aber dieser Teil schlummert ja nicht in dem Feuerzeug. Nusch ist kein Flaschengeist, denke ich, und zünde die Zigarette schließlich an. Auf dich, Nusch, murmle ich. Die Zigarette schmeckt scheiße. Ich rauche sie trotzdem.
Das macht Nasrin, Hauptfigur von Hengameh Yagubifaras Debütroman Ministerium der Träume. Er ist im Blumenbar Verlag erschienen und Mitu Sanyal hat ihn besprochen. Elisa Diallo wurde 1976 in Paris geboren und ist dort aufgewachsen. Sie hat Geschichtswissenschaften in Paris studiert, anschließend Niederlandistik und Literaturwissenschaft in den Niederlanden. Heute lebt sie in Mannheim und arbeitet in der Verlagsbranche. Sie hat die französische und die deutsche Staatsbürgerschaft. Das alles klingt erst einmal nach einer nicht ungewöhnlichen europäischen Biografie. Dass diese Ortswechsel aber doch mehr impliziert haben als nur Kisten packen, davon erzählt Elisa Diallo in ihrem gerade im Bärenberg Verlag erschienenen Buch »Französisch verlernen – Mein Weg nach Deutschland«. Denn Elisa Diallos Vater stammte aus Guinea und ihr Buch ist auch eine Auseinandersetzung mit Rassismus in Europa. Ich habe Elisa Diallo vor der Sendung gefragt, was war für sie der Anlass, »Französisch verlernen zu wollen«, wie der Titel ihres Buches heißt.
Naja, es war keine Entscheidung in dem Sinne. Ich bin eigentlich ganz klassisch zum Studieren nach Holland gezogen und dann weiter nach Deutschland. Und erst nach viele, viele Jahren des im Ausland leben, habe ich dann erst gemerkt, wie viele Schwierigkeiten ich eigentlich immer hatte mit der französischen Identität. Aber das ist mir erst klar geworden, nachdem ich schon länger nicht mehr in Frankreich lebte.
Was waren das für Schwierigkeiten?
Na, ich glaube, an der ersten Stelle das Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören und ein Problem mit der Legitimität, also mit der Berechtigung, mich französisch zu nennen. Und natürlich war ich immer auf Papier französisch, aber als ich anfing, mich mit der deutschen Staatsbürgerschaft auseinanderzusetzen, dann erst habe ich gemerkt, dass es bei mir ganz viel auslöste und dass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, nicht ganz zu Frankreich zu gehören. Und auch, dass ich das nicht so richtig ausformulieren konnte bzw. durfte. Also ich habe auch gemerkt, dass das eine Art Tabuthema in Frankreich ist.
Wie kommt es dazu, dass Sie sagen, Sie haben sich nie als ganz richtige Französin gefühlt? Vielleicht können Sie Alltagserfahrungen schildern, in denen sich das spiegelt.
Na, natürlich, also an erster Stelle die ständige Frage, wo kommst du her, die man, sobald man in die Schule kommt, dauernd an den Kopf geschleudert bekommt. Und mit der Frage signalisiert man natürlich ein, hier bist du auf jeden Fall nicht zugehörig. Und ich weiß, dass die Frage meistens freundlich gemeint ist und angeblich aus Neugier, aber die Frage impliziert natürlich, dass dieses Kind, in dem Fall ich, woanders herkommen muss. Und das ist natürlich der erste Signal, dass man nicht dazugehört so richtig. Und danach kommt natürlich dieses Alltagsrassismus, den jeder nicht weiße Person in Europa erlebt.
Jetzt ist Ihr Buch ja nicht nur eine Beschreibung von persönlichen Erfahrungen, sondern ist auch eine politische Analyse. Sie schreiben zum Beispiel, Frankreich sei blind gegenüber dem Rassismus im eigenen Lande. Wie erklären Sie sich das?
Wir haben in Frankreich sehr vergleichbare Probleme wie in Deutschland mit institutionellem Rassismus. Da ist in der Schule, bei der Polizei und gegenüber dem Gesundheitssystem. Leute werden nicht gleich behandelt und das liegt daran, dass der Rassismus, der in Frankreich auch die Gesellschaft geprägt hat, ja, durch die koloniale Zeit hin und danach, nie verarbeitet wurde.
Frau Diallo, Sie schreiben sogar, es handle sich bei dieser Blindheit gegenüber dem Rassismus nicht nur um mangelndes Bewusstsein in Frankreich, sondern sogar um eine politische Strategie. Was meinen Sie damit?
Wenn man nichts ändert, profitiert immer natürlich die Privilegierte davon, dass sich nichts ändert, weil die ja von dem System überhaupt profitieren. Und es ist natürlich sehr bequem zu sagen, wir haben kein Problem, alle werden gleich behandelt, so steht es ja auch im Grundgesetz und wir brauchen ja nichts zu ändern, wir brauchen auch nichts anzusprechen.
Ihre erste Station nach Paris waren dann die Niederlande. Dass dort die rassistischen Tendenzen zunehmen, das wissen wir aus den Nachrichten. Aber wie haben Sie persönlich die Niederlande erlebt?
Ja, genau so. Also tatsächlich extrem rassistisch und auch sehr blind gegenüber dem eigenen Rassismus, was in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren wirklich ans Licht gekommen ist, weil die Gesellschaft auch unter Druck von emanzipatorische Bewegung aus der Gesellschaft kam und man hat gemerkt, man weiß nicht drauf zu reagieren, außer mit Gewalt teilweise. Ein Beispiel ist natürlich dieses Ritual mit dem Zwarte Piet um Nikolaus herum und die absolute Weigerung der holländischen Politik, aber auch ein Großteil der Gesellschaft, das zu besprechen, geschweige dann zu ändern, diese rassistische Tradition des Blackfacing.
Und dann kommt der etwas überraschende Aspekt in Ihrem Buch für uns, nämlich Deutschland ist das Land, das noch am ehesten den antirassistischen Kampf gewinnen könne, schreiben Sie. Das ist natürlich als Aussage über das Volk, das die schlimmsten Verbrechen des vergangenen Jahrhunderts zu verantworten hat, wirklich überraschend. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Ja, also vielleicht möchte ich mir selber Mut machen, weil ich hier lebe und hier meine Kinder großziehen und ich sehe schon, dass das ein bisschen eine gewagte Behauptung ist und trotzdem möchte ich daran festhalten, Also den Unterschied sehe ich zwischen einerseits Deutschland und andererseits Länder wie Frankreich oder auch die Niederlanden, dass in Frankreich und in den Niederlanden diese Erzählung, diese Narrativ der offene Gesellschaft, demokratische Gesellschaft, die all seine Bürger gleich behandelt, die steht im Weg, diese Erzählung, von einer Selbstkritik und von einer konstruktiven Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus in der Gesellschaft. In Deutschland, und da sehe ich einen Unterschied und auch einen Grund zur Hoffnung, ist Selbstkritik möglich, weil Deutschland ja da schon natürlich nach dem Krieg oder in den 60er Jahren mit einer gewaltigen Selbstkritik anfangen musste und diese nationale Stolz schon mal dekonstruiert worden. Ich weiß, dass es natürlich immer noch ein langer Weg zurückzulegen ist zu einer wirkliche tiefgreifende Selbstkritik der nationalen Geschichte in Deutschland. Aber ich sehe da mehr Möglichkeit als in zum Beispiel Frankreich.
Jetzt ist Ihre Sichtweise subjektiv, Frau Diallo. Das betonen Sie immer wieder in Ihrem Buch. Was für einen Unterschied macht es denn für Sie, wenn Sie in Ihrem Heimatland, also jetzt in diesem Fall in Frankreich, rassistisch diskriminiert werden und in einem anderen Land?
Also es ist auch natürlich immer anders, im eigenen Land sich nicht zugehörig zu fühlen als im Ausland. Und ich glaube, das macht es für mich in Deutschland leichter zu leben. Ich kenne natürlich auch nicht weiße Deutsche, die sich dafür bewusst entschieden haben, aus Deutschland wegzuziehen und sozusagen die gleiche Geschichte, aber andersrum. Als ich im eigenen Land diskriminiert zu werden, beziehungsweise immer gefragt zu werden, wo kommst du her, und sich nicht zugehörig fühlen, ist schmerzhaft. Und es ist weniger im Ausland oder in einem Land, wo man zwar die Staatsbürgerschaft hat, aber natürlich weniger emotionale Bindung.
Schmerz, Angst, Wut, das sind so zentrale Begriffe in Ihrem Buch. Kein Heimatland zu haben, keiner Nation anzugehören, das schmerze Sie, schreiben Sie. Inwiefern hat das Aufschreiben Ihrer Erlebnisse und Erfahrungen denn geholfen, diesen Schmerz zu lindern?
Das hat geholfen, tatsächlich. Das hat geholfen, erstmal die Sachen für mich zu formulieren. Ich habe gemerkt beim Schreiben, wie schwer es mir teilweise fiel, wie tabu ja bestimmte Themen für mich waren, weil sie in Frankreich noch stark tabuisiert werden und auf jeden Fall es stark waren in der Zeit, als ich groß geworden bin. Und das Schreiben hat geholfen, das Ganze auch weniger emotional vielleicht zu betrachten und eher politisch, das heißt mit mehr Abstand.
Sagt Elisa Diallo über ihren Essay »Französisch verlernen, mein Weg nach Deutschland«. Isabel Kupski hat ihn aus dem Französischen übersetzt. Er ist im Bärenberg Verlag erschienen. Mit Literatur geht es heute Abend in der Lesezeit weiter, und zwar mit Raffaela Edelbauers Science-Fiction-Roman »Dave«. Über die titelgebende künstliche Intelligenz sagt Raffaela Edelbauer:
Dass Dave die angestrebte erste Superintelligenz sein soll, die selbst menschliches Bewusstsein oder übermenschliche Intelligenz entwickelt, das heißt, die beginnt sich selbst zu verbessern und somit alle Probleme der Menschheit zu lösen. Unser Protagonist ist einer der Programmierer, der vielen, vielen tausend Programmierer, die an dieser Superintelligenz arbeiten, nämlich sogenannte Scripts anfertigt, das heißt einfache sprachliche Mechanismen eigentlich, von denen wir Menschen Millionen haben und die nachgebildet werden sollen in dieser Superintelligenz. Er wurde für was sehr, sehr Besonderes ausgewählt, nämlich weil Dave nicht ganz funktioniert und weil er immer wieder sehr neuralgische Abstürze erleidet, ist die sogenannte Personenhypothese oder Pascal-Moravetz-Hypothese aufgekommen, nämlich dass Dave einer realen Person nachgebildet sein soll. Und unser Protagonist wurde als optimaler Kandidat festgelegt von einem Algorithmus, der als Vorbild dienen soll.
Mehr über die Hauptfigur Sis können Sie heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit erfahren. Raffaela Edelbauer spricht dann noch einmal über und liest aus ihrem Roman Dave. Und noch eine Meldung von heute. Andreas Steinhöfel wird mit dem Lux für das beste Kinder- und Jugendbuch des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Geehrt wird Steinhöfel für sein Kinderbuch Rico, Oskar und das Missverständnis. Aus der Begründung der Jury: Steinhöfel ist politisch immer auf der Seite der Schwachen, ohne dabei moralisch oder sentimental zu werden. Gleich nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell, eins der Themen, das Für und Wider des Corona-Impfausweises. Und das war der Büchermarkt mit Dina Netz im Studio. Einen guten Abend.